So, es ist schön, wieder nach längerem da zu sein. Diesmal im Sommer, die Sonne scheint. Und ich denke, das tut allen gut. Wie schon vorhin angesprochen, werde ich über einen alttestamentlichen Text predigen. Und die Thematik heißt Gehorsam sein, wenn Gott spricht. Es ist ja so, meistens, wenn man vom Begriff oder vom Ausdruck Gehorsam spricht, dass man das meistens immer im Zusammenhang mit Sünde eigentlich sieht. In vielen Texten hat es eine starke Verbindung mit der Sünde. Interessant ist es im neutestamentlichen Blick, wenn man von Sünde spricht, gibt es auch die Definition oder das Verständnis, dass Sünde Zielverfehlen bedeutet. Und deswegen denke ich, wenn man über Gehorsam spricht, geht es nicht nur dabei, wie die Bibel sagt, nicht Unzucht zu treiben, nicht zu lügen und all die Dinge zu tun, aber wenn es um Gehorsam sein oder in anderen Worten um das zu tun geht, was Gott von uns fordert, bedeutet das, dass wir darin nicht das Ziel verfehlen. Und manchmal, wenn wir das Ziel verfehlen, in Dingen, die wir eigentlich machen sollen, könnte man das auch als Sünde sehen. Ich lese mit euch Richter Kapitel 4, Vers 1 bis 4. Es ist kein so einfacher Text von den Namen, weil es viele Namen gibt und so. Und ich werde einiges lesen, aber versuchen, das einfach auf den Punkt zu bringen. Die Bibel sagt hier, als aber Ehud gestorben war, taten die Kinder Israels wieder, was böse war, in den Augen des Herrn. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kananiter, der in Hazor regierte und sein Heerführer war Sisera, der in Haruset Goin wohnte. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn, denn er hatte 900 eiserne Streitwagen und er unterdrückte die Kinder Israels mit Gewalt 20 Jahre lang. Es ist eine Situation, die nicht gerade neu ist, sondern sich ständig wiederholt im Alten Testament oder auch in dem Buch von Richter. Und wieder mal taten die Israeliten das, was Gott nicht wohlgefällig war. Das Buch von Richter, es ist so, dass Gott immer wieder Richter erweckt, wie es heißt, erweckt, erwählt, dass sie aufstehen, um Israel wieder auf dem rechten Weg zu bringen. Und hier in diesem Kontext lässt die Bibel uns verstehen, dass es eine Person namens Ehud gab, der gestorben war. Und Ehud war auch ein Richter. Und nachdem er gestorben ist, heißt es direkt, dass sie wiederum das taten, was dem Herrn nicht wohlgefällig war. Während ein Leiter nicht mehr präsent war, fingen die Israeliten das an zu tun, was nicht Gott wohlgefällig war. In anderen Worten würde ich sagen, dass Israel nicht verstanden hat, worum es wirklich geht. Leiter oder Führer oder Propheten, die Gott etabliert, sind da, um ein Wegweiser zu Gott zu sein. Aber sie sind nicht Gott selber. Und es ist manchmal so, dass selbst in der Gemeinde oder im Gemeindealltag, in der Vision einer Gemeinde, manche Dinge nur laufen, wenn gewisse Persönlichkeiten da sind. Wenn der gewisse Bruder, wenn die gewisse Schwester, wenn die gewisse Persönlichkeit da ist, dann ist eine bestimmte Motivation da, ist ein bestimmtes Engagement, weil er da ist, weil er vieles tut, weil er vieles macht, weil er eine Dynamik mitbringt. Und wenn zum Beispiel diese Persönlichkeit nicht mehr da ist, ist es so, als würde man nicht mehr wirklich das tun, was man eigentlich in seiner Gegenwart tun sollte. Und manchmal entsteht eine unbewusste Abhängigkeit von gewissen Leuten. Wenn die da sind, wenn er den Lobpreis macht, wenn sie den Lobpreis macht, wenn er vorne redet, Wenn sie evangelisieren geht, dann können wir auch machen. Aber manchmal erlaubt sogar Gott, dass solche Personen nicht mehr da sind oder für eine gewisse Zeit nicht mehr präsent sein können. Und das ist das, was Israel nicht verstanden hat. Sie waren Wegweiser, vielleicht Motivator, um sie verstehen zu lassen, dass selbst wenn sie nicht mehr präsent sind, dass sie trotzdem fähig sind, das zu tun mit vollem Elan, was Gott von denen fordert. Aber sie verstanden es nicht und gingen auf einem falschen Wege. Interessant ist der Ausdruck, der in Vers 2 dann gebraucht wird: Der verkaufte sie der Herr in die Hand des Königs der Kanaaniter. Es ist nicht so, dass die Kanaaniter die Überhand der Israeliten nahmen, einfach kamen und zu den Israeliten sie einfach so in Gefangenschaft genommen hatten. Das geht eigentlich gar nicht, weil es auf eine Art und Weise vielleicht illegal wäre. Gott muss die Erlaubnis geben, damit sein Volk angerührt oder angetastet werden kann. Gott verkauft. Es ist so, als würde Gott in anderen Worten sagen: Ihr seid mein Besitz und ich muss erlauben, damit irgendetwas passiert, was vielleicht menschlich nicht wohlgefällig ist, aber geistig gesehen eine Lektion ist. Und ich denke, dass es uns auch eine gewisse Sicherheit gibt, zu wissen, dass wir in Gott geborgen sind und dass, wenn etwas passieren sollte, dann ist es, weil Gott es in dem Augenblick erlaubt. Und was machten die Kinder Israel, die Kinder aus Israel? Sie schrien vor den Herrn, denn sie erlebten eine Unterdrückung für 20 Jahre. Für 20 Jahre sind sie von einem anderen Volk dominiert und man kann sagen, sind nicht ganz Sklaven, aber sie sind nicht Herr in ihrem eigenen Hause. Stell dir vor, in deinem eigenen Hause kannst du nicht das tun, was du normalerweise tust. Du gehst ins Wohnzimmer, wenn du willst, gehst zum Kühlschrank, wenn du willst, aber unter der Herrschaft einer anderen Nation zu sein, bedeutet, dass du zu Hause in deinem Hause von jemandem anders kontrolliert, kommandiert wirst. Nein, du darfst jetzt nicht in vielleicht das Wohnzimmer gehen, du darfst nicht vielleicht, und es ist sehr unangenehm. Und Israel erlebte zu dieser Zeit eine sehr unangenehme Situation. Aber es ist ja so, dass Gott in allem so barmherzig ist und die Situation nicht einfach so lässt, wie sie ist. Und ab Vers 4 heißt es dann: Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel zu jener Zeit. Und sie saß unter der Deborah-Palme zu Gericht, zwischen Rama und Bethel auf dem Bergland Ephraim, und die Kinder Israel kamen zu ihr hinauf vor Gericht. Wir gehen in die zweite Phase dieses Textes und anschließend wird uns hier von einer Frau gesprochen, namens Deborah. Eine Frau, die verheiratet war und die auch einen Beruf ausübte. Es ist nicht so anders als heute, alttestamentliche Zeiten, aber auch heute kann man eine Parallele sehen. Eine Ehefrau und sie übt einen Beruf aus. Und den Beruf, den sie ausübte, war eine Juristin in dem Sinn. Sie war eine Juristin, die da war und in dieser Funktion unter den Israeliten agierte. Die Bibel sagt, abgesehen von dem, dass sie eine Frau von Lapidots war und dass sie eine Juristin war, lässt die Bibel verstehen, dass sie eine Prophetin war. Das heißt, sie hatte eine geistige Funktion. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, seine geistige Funktion zu kennen, zu wissen, wer du geistig bist, in welchem Bereich Gott dich geistig gestellt hat. Weil es ist nicht immer so selbstverständlich. Man kommt sonntags in die Gemeinde, man ist vielleicht eine gute Ehefrau, ein guter Ehemann, aber man weiß nicht so wirklich, obwohl es längere Zeit ist, wo man vielleicht schon in der Gemeinde ist, wo Gott einen geistig hingestellt hatte. Und die Bibel lässt uns klar verstehen, dass ihre geistige Funktion das Prophetenamt gewesen war. Ab Vers 6 und 9 kommen wir zum Wesentlichen. Die Bibel sagt hier, und sie sandte hin und ließ Barak rufen, den Sohn Abinoams von Kadesh, Naphtali, und sprach zu ihm, hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtalis und von den Söhnen Sibuluns. Denn ich will Sisera, den Heerführer Jabins, mit einem Streitwagen und mit seinem Heerhaufen zu dir an den Bach Kison ziehen lassen und ihn an deine Hand geben. Vers 8, Barak aber sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Wenn du aber nicht mit mir gehst, so gehe ich nicht. Vers 9, da sprach sie, ich will freilich mit dir gehen, aber der Ruhm des Feldzuges, den du unternimmst, wird nicht zu dir zufallen, denn der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau verkaufen. Und Deborah machte sich auf und zog mit Barak nach Kadesh. Wir sehen jetzt hier einen Dialog zwischen Deborah und und Sibulon. Und die Bibel lässt verstehen, dass es in diesem Dialog so war, dass Deborah ihn an etwas erinnerte. Es mag sein, dass dieser Mann, zu dem die Frau gesprochen hat, zu dem Deborah gesprochen hatte, schon lange von dem Herrn ein Befehl oder zu dem der Herr schon lange gesprochen hatte. Und jetzt sagt sie, hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin. Und ich denke, dass dieser Barak bestimmt in seinem Inneren schon längere Zeit wusste, dass Gott zu ihm gesprochen hatte. Und das war bestimmt nicht das erste Mal, dass Deborah oder vielleicht das erste Mal zu ihm gesprochen hatte. Barak wusste, dass Gott zu ihm gesprochen hatte, etwas in dieser Situation zu tun. Israel ist gefangen von den Kanaanitern und Israel muss befreit werden. Und Gott spricht zu dir und du bist da und machst nichts. Und ich denke, dass Barak verschiedene Gründe wahrscheinlich haben mag. Vielleicht sagte er sich, gegen die Kanaaniter zu kämpfen, gegen die, die uns in der Kontrolle haben, die sind doch viel stärker, sind doch viel mächtiger. Warum und wie, so oder sollte es wirklich möglich sein, dass ich aufstehe? Und ich denke, dass es auch ähnlich ist mit uns, wenn Gott zu uns spricht. Es gibt immer einen Grund, Nein zu sagen. Es gibt immer einen Grund, es in die Verzögerung zu bringen. Es gibt immer einen Grund zu sagen, ich bin nicht fähig, vielleicht ich kann es nicht, es ist mir zu groß, es ist mir zu viel. Aber ich denke, wenn Gott uns für Dinge beruft, die wir aus eigener Kraft machen können, benötigen wir eigentlich gar keinen Gott. Benötigen wir auch gar keinen Glauben. Dann benötigen wir nicht die totale Abhängigkeit zu Gott. Und deswegen ist es eigentlich selbstverständlich, wenn Gott zu uns spricht und es groß scheint, dass es in deinen Augen unmöglich ist, dass es schwer ist. Aber Barak verstand es nicht. Aber was macht Barak? Er spricht zu Deborah und sagt, nur wenn du mit mir kommst, dann werde ich auch in den Krieg hineinziehen. Und er bringt es so runter, in anderen Worten, vertraut er nicht Gott, dass Gott für ihn alleine genügt. Aber was macht er? Er braucht die Anwesenheit eines Menschen, um das zu tun, was Gott von ihm fordert. Wieder diese Abhängigkeit. Wenn dieser Mann oder wenn diese Frau mit mir ist, dann kann ich gewisse Dinge tun. Genau wie am Anfang. Wenn dieser Leiter, wenn dieser Prophet nicht da ist, kann ich nicht so leben in Heiligung. Oder kann ich nicht das tun, was Gott von mir fordert. Und Barak verstand nicht wirklich, was Gott, oder dass Gott in anderen Worten ihn alleine gebrauchen wollte, um das zu tun, um Israel rauszubringen aus der Gefangenschaft. Und in Vers 9 heißt es dann, aber der Ruhm des Feldzuges, den du unternimmst, wird nicht dir zufallen, denn der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau verkaufen. Und Deborah machte sich auf und zog mit Barak nach Kadesh. Barak war eigentlich die auserwählte Person von Gott, jetzt diesen Triumph gegenüber den Kananitern zu vollbringen. Aber es ist so, dass man auch sieht in diesem Text, dass Deborah oder in anderen Worten die Frau, die eigentlich weniger eine wichtige Rolle in dieser Situation gespielt hat, auf einmal in den Vordergrund kommt. Gott wollte Barak gebrauchen, aber Barak ist da, hat Angst aus so vielen Gründen, will, dass die Frau mitkommt und Gott wird den Ruhm nicht an einen Mann, sondern an eine Frau geben. Und wenn wir dann weiter den Text verfolgen, heißt es dann, ich werde Verse überspringen, damit wir nicht alle Details lesen. Es heißt dann ab Vers 12, und es wurde dem Sisera berichtet, dass Barak, der Sohn Abinums, auf dem Berg Tabor gezogen sei. Da berief Sisera all seine Streitwagen, 900 eiserne Streitwagen und das ganze Volk, das mit ihm war, von Haroset Goyim an den Bach Kison, wie ich schon sagte, viele Namen. Deborah aber sprach zu Barak, mache dich auf, denn dies ist der Tag, an dem der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der Herr vor dir ausgezogen? Da stieg Barak vom Berg Tabor hinunter und die 10.000 Mann hinter ihm her. Und der Herr brachte Sisera samt all seinen Streitwagen und seinen ganzen Heer durch die Schärfe des Schwertes von Barak in Verwirrung, so dass Sisera von seinem Streitwagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte den Streitwagen um dem Herrn nach bis nach Haroset Goyim. Und das ganze Heer Siseras fiel durch die Schärfe des Schwertes, so dass nicht einer übrig blieb. Jetzt sehen wir auf einmal, dass Barak voll motiviert ist und jetzt anfängt, das zu tun, was er eigentlich schon lange tun sollte. Er steht auf, mobilisiert die Leute zum Krieg, sie gehen zum Krieg hinaus und wir sehen aber, dass es einen Unterschied gibt bei der Frau. Die Frau sagt, dies ist der Tag und der Herr hat dir, Sisera, in deine Hand gegeben. Man merkt, dass die Frau sich immer wieder auf das beruft, was der Herr gesagt hatte. Und wir sehen, dass die Kraft oder, sage ich mal, die Dynamik, die diese Frau hatte, nicht daran lag, dass sie eine Frau war, sondern daran lag, weil sie sich auf das stützte, was der Herr gesagt hatte. Während der Mann, Barak, jederzeit da war und immer nur situativ auf die Situation gesehen hat. Was macht die Situation? Es ist schwer. Ah, ich brauche einen Menschen, eine Person, die neben mir ist, um das zu machen. Und während sie am Kämpfen sind, lässt die Bibel dann auch verstehen, dass Siserak, der Kananiter, gegen die sie gekämpft haben, geflohen ist. Das heißt, Barak, wie die Frau es schon vorhin sagte, konnte nicht den Sisera umbringen, den Kananiter, weil es eigentlich seine Mission war. Und es ist jetzt am Schluss interessant zu sehen, wie Sisera umgebracht worden ist. Es heißt in Vers 17, Sisera aber floh zum Fuß zum Zelt Jaels, eine andere Frau, der Frau Hebers, des Kenitas, den Jabin, der König von Hazor und das Haus Hebers des Kenitas hatten Frieden miteinander. Jael aber trat heraus dem Sisera entgegen und sprach zu ihm, kehre ein, mein Herr, kehre ein zu mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein ins Zelt und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr, gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich bin durstig. Da öffnete sie den Milchschlauch und gab ihn zu trinken und deckte wieder zu. Und er sprach zu ihr, stelle dich an den Eingang des Zeltes. Und wenn jemand kommt und dich fragt und spricht, ist jemand hier, so sage nein. Vers 21, da nahm Jael, die Frau Hebers, einen Zeltflock und einen Hammer zur Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Flock durch die Schläfe, sodass er in die Erde drang, er aber von Müdigkeit fest eingeschlafen und er starb. Und siehe, da kam Barak, der den Sisera verfolgte. Jaels aber trat heraus ihm entgegen und sprach zu ihm, komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hineinkam, lag Sisera tot da und der Flock steckte in seiner Schläfe. Ich weiß, dass hier Begrifflichkeiten und die Geschichte eigentlich ein bisschen grauenhaft ist. Und auch ja, natürlich ein bisschen schwer anzunehmen ist. Aber wir sehen, wie Gott letztlich gewirkt hat. Sisera ist da, braucht die Frau, braucht den Menschen. Anschließend sehen wir, dass Deborah da ist, sich immer stützt auf das, was der Herr sagt. Sisera geht in den Kampf hinein und Barak geht in den Kampf hinein, um Sisera umzubringen, schafft das aber nicht. Und wir sehen jetzt hier, spricht die Bibel von Jael, eine andere Frau, die eigentlich gar nicht bereit war zu kämpfen, die eigentlich nichts mit der Situation zu tun hatte. Und der Feind kommt zu ihr hinein und sie war Zeltmacherin. Das war auch ein Frauenberuf zu dieser Zeit. Und Sisera dachte, dass er bei der Frau in Sicherheit war, aber nicht wusste, dass er in seinen eigenen Tod, in seine eigene Niederlage gegangen ist. Er kommt hinein, lässt sich verpflegen und während er geschlafen hatte, sehen wir Jael, die einen Zeltflock nimmt und einen Hammer und ihn dann praktisch umbringt. Und dann anschließend sehen wir am Ende, dass Barak, ich würde sagen, kommt am Ende hinterhergedackelt. Er kommt hinterher und die Frau Jael ist da und ich weiß nicht, wie sie vor Barak gesprochen hatte. Vielleicht mit Stolz, vielleicht mit breiter Brust, wie man es so sagt. Den du suchst, es liegt hier im Zelt. Und letztlich konnte Barak sehen, wie Gott seine Mission vollbrachte, um Israel zu befreien durch zwei Frauen und nicht durch einen Mann. Und der Unterschied zu den Frauen ist einfach, dass es Persönlichkeiten waren, die immer schnell Initiative ergriffen haben, die sich die auf den Herrn vertrauten zum einen und zum anderen war Jael da und zögerte nicht lang. Soll ich ihn umbringen oder nicht? Sondern sie vollbrachte es einfach und Israel kam in die Befreiung hinein. Sei gehorsam, wenn Gott spricht. Was hat Gott zu dir gesprochen? Was sollst du tun? Vielleicht hast du es auch wie Petrus längere Zeit gemacht, aber hast nichts gesehen und brauchst noch einmal das Wort des Herrn, um einen großen Fischfang zu machen. Aber das Wichtige ist es, gehorsam zu sein. Was fordert er von dir? Was sollst du tun? Lasst uns nicht so sein wie Barak, der immer wartete, bis eine Persönlichkeit, bis ein Mensch da ist. Und manchmal brauchen wir diese Menschen und sagen, okay, wenn diese Persönlichkeit da ist, kann ich es machen. Und wenn die Person nicht da ist, sollen wir es trotzdem machen. Weil wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Amen.